Guten Morgen und herzlich willkommen zum Livestream-Gottesdienst von Pfimi Frutigen. Mega schön, dass du dich zugeschaltet hast. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass die Stunde, die wir jetzt vor uns haben, dir eine Zeit und ein Ort vor Ermutigung, vor Stärkung, vor Zurüstung darf sein. Aber auch, dass du dich herausfordern lässt durch die Predigt von Lukas Zaug heute Morgen. Ich habe gestern in meiner stillen Zeit angefangen, das Josua-Buch zu lesen. Und da kommt mir ja ganz am Anfang bei dem ganz bekannten Vers aus Josua 1,9 vorbei. Ja, ich sage es dir noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Ich habe den Vers schon x-mal gelesen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe schon ganz viel auf Postkarten gesehen. Und der Vers hat mir schon in vielen Situationen von meinem Leben mir eine Stärkung gegeben. Er hat mir Mut gemacht. Es ist mega schön zu wissen, dass Gott an unserer Seite ist und mit uns kommt, woher wir auch gehen. Gestern Morgen bin ich aber nicht bei dieser Ermutigung irgendwie stecken geblieben, sondern bei dem, was ja gerade vordran steht. Gott sagt da, ja, ich sage es noch einmal. Das hat mich mega ermutigt. Und es hat mich fasziniert, weil Gott ein Gott ist, der sich anscheinend gerne mal wiederholt. Ja, ich sage es nochmal. Das hat mich ermutigt. Warum? Ich brauche das nochmal, dass immer wieder die Ermutigung Gottes, die Zusagen, die er über mir und über mein Leben ausspricht, eben immer wieder. Ich bin sehr vergesslich diesbezüglich. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du die Zusagen, die Ermutigungen Gottes immer wieder brauchst. Für mich ist gerade der Gottesdienst so ein Ort vom immer wieder, vom nochmal, wo ich mich von Gott darf ansprechen, die Zusagen, die er über mir ausspricht, mir wieder darf in Erinnerung rufen. Ich möchte dich einladen, dass in diesen zwei Songs, die wir jetzt gerade zusammen singen dürfen, und wenn du vielleicht merkst, ja, die Zusagen von Gott, die habe ich schon lange vergessen, ich brauche das wieder einmal, dass Gott sich für mich wiederholt, mir Mut macht, mir zuspricht, was er mir schon immer wieder mal gesagt, aber ich vielleicht vergessen habe oder ich vielleicht auch nicht mehr für wahr habe, dass du ihm das sagst. Ganz konkret. Und ich bin sicher, Gott wiederholt sich für dich ganz gern und sagt es dir nochmal, was er über dich und dein Leben hat ausgesprochen. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Wir möchten einsteigen in zwei Lobpreislieder und wir haben heute Morgen ein bisschen eine spezielle Situation. Und zwar werden wir die zwei Lobpreislieder euch als Videoaufzeichnung einspielen. Der Gabriel Prabakaran und der Pascal Rohrbach haben Coronavirus verwünscht, sie sind positiv getestet worden und sind jetzt in Isolation. Ihnen geht es aber den Umständen entsprechend wirklich gut. Aber weil wir auf die Schnelle jetzt nicht eine Band können stellen konnten, haben wir uns dazu entschieden, euch einfach zwei Video-Einspielungen, Songs einzuspielen. Und schau, wenn du vielleicht manchmal beim Glätten oder beim Autofahren oder wo auch immer mal YouTube-Worship hörst oder von einer CD-Worship hörst und Gott dabei anbettest, dann bin ich überzeugt, dass uns die zwei eingespielten Songs nicht daran hindern werden, jetzt einfach vor Gott zu kommen und ihn anzubeten als der, wo er ist. Der Gott, der seine Zusagen über uns immer wieder gern wiederholt. Lasst uns einsteigen ins erste Lied und ich möchte dich dazu einladen, nicht einfach nur auf dem Sofa zu hocken, sondern wirklich aufzustehen und dich reinzunehmen in die Worship-Zeit. Jetzt mit dem ersten Song, Jesus, du bist immer meine Freude.
Gut guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Worship-Set. Wir haben drei mega coole Lieder für euch parat und freuen uns jetzt mega, mit euch in diesen Lobgesang einzusteigen, Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten und uns einfach zu freuen an ihm. Und wir starten mit dem Lied «Immer meine Freude».
Das Leben, Schöpfer der Welt, Himmel und Erde, die Tiefen der Meere sind in deiner Hand. Anfang und Ende.
Danke dir vielmals, dass es keinen anderen Gott gibt als dich. Und du bist der Gott, der liebt. Du bist der Gott, der gut ist, der Gutes vorhat. Du hast Liebe, du hast Güte parat. Und du bist uns Menschen begegnet. Und danke, begegnest du uns auch, gerade in dieser Worship-Zeit. Danke, dass wir dich dürfen anbeten und jetzt einfach dürfen singen, was du für eine Liebe, für eine Güte für unser Leben hast. Wir wollen dich loben und preisen und deine Wahrheiten besingen. Im nächsten Lied. Welche Liebe, welche Güte, ein wunderbares Lied. Wir wollen zusammen darin einstimmen.
Still.
Macht und Thron und sein Frieden, Recht und Gnade spricht uns Sünde frei von Schuld.
Und sein Frieden.
Jesus, wir danken dir für deine Liebe, die wir heute an diesem Morgen darum wissen. Wir feiern den zweiten Advent, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns die Liebe zu bringen, um es uns zu zeigen, um uns den Weg frei zu machen zu dir. Ah, ich preise dich. Wir dürfen singen, es gibt keinen außer dir, dass du der Gott bist, der Schöpfer. Ja, und dich wollen wir anbeten heute Morgen. Danke, dass du uns wirkst, dass du zu uns redest, dass du uns stärkst, ermutigst, unseren Blick auf das richtest, was dir wichtig ist. Ich preise dich dafür. Amen. Ja, wenn man so singt zu unserem Gott, seine Grösse preist, dann ist man eigentlich schon mit drin. In unserem Thema, das wir schon ein paar Wochen haben, ich möchte ein Diener sein. Die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, wo er uns als einen ganz wesentlichen Teil von seinem Vermächtnis anvertraut hat. Ich denke, in uns allen innen lebt die Sehnsucht, ich möchte ein Diener sein. Und ich hoffe, die letzten Wochen haben dazu beigetragen, die Sehnsucht auch neu zu wecken und neu zu nähren. Und gleich fragen wir dich auch, wie ist dir ergangen beim Zuhören von diesen Predigten? Was ist echt in deinem Kopf vorgegangen? Wir haben über Fürbitte geredet, über Ermutiger sein, über Dienen mit Geistesgaben. Und vielleicht hat der ein oder andere von uns gedacht, das passt alles irgendwie gar nicht so zu mir. Ich bin lieber eine Person im Hintergrund. Dort ist mir viel wohler. Mich muss niemand sehen. Im Auftrag vom Heiligen Geist möchte dir heute zusprechen. Aber Gott sieht dich. Er sieht dich. Und er freut sich über dich und auch über deinen Dienst, den du vielleicht ganz im Stillen und Unscheinbaren tust. Ich betone das so fest, weil ich im Gebet für das heutige Thema so stark empfunden habe, mit der Tabitha einzusteigen. Seht ihr das etwas? Das ist aus einer Geschichte, die wir in Apostelgeschichte 9 lesen, kommt die Frau vor. Und am besten lese ich einfach gerade die ganze Episode vor. Apostelgeschichte 9, Vers 36. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und barrte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lydda aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Tabitha gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer, und als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und anderen Gläubigen hinein, damit sie die wieder zum erweckten Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Berührt es dich auch, wie das Wort Gottes über die Frau Tabitha redet. Ich finde das so beeindruckend, nicht nur das Wunder, das der grosse Apostel Petrus hier hat, sogar einen Toten auferweckt. Und nicht nur das Ergebnis, dass jetzt viele Leute an Jesus geglaubt haben. Man könnte sich fast fragen, ja, spielt sich der Rolle, wie die Person geheissen hat, die hier wieder lebendig geworden ist. Das ist doch das Wesentliche. Aber wenn wir diesen Bericht lesen, dann merken wir, dass am Heiligen Geist, der das ja inspiriert hat, am Schreiber Lukas, der das abgefasst hat, die Worte aufs Herz gegeben hat, dass ihm ein riesengroßes Anliegen war, dass man die Frau kennenlernt. Und dass sie geehrt wird, dass ihr dienendes Herz gewürdigt wird. Und so wie Gott Tabitha gesehen hat, so sieht er auch dich. Sie ist sicher nie auf der Bühne gestanden. Aber von ihr heisst es, sie half, wo sie nur konnte. Gemäss ihren Möglichkeiten und gemäss ihren Fähigkeiten. Offensichtlich hat sie gut nähen. Hat Kleider genäht für Witwen, die das selber nicht mehr machen konnten. Wir möchten genau hier einsteigen. Bei diesem Tabitha-Dienst. Bei einem Dienst, der nicht vorne auf der Bühne stattfindet, sondern vielleicht eben ganz im Stillen und Unscheinbaren. Bei diesem Dienst, wo Menschen einfach das einsetzen, was sie an Gaben und Fähigkeiten, wir können sagen, an Ressourcen von Gott bekommen haben. Schau mal, wo Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, war ihm genau das das Anliegen, zu zeigen, dass sie verstehen, beim Dienen gibt es nicht hoch und niedrig. Es gibt nicht wichtig und unwichtig. Ich meine, das Geistliche und dort, wo sich viele Leute bekehren, ist wichtig und alles andere ist noch so nebenbei. Die Liebe Gottes und die Herrlichkeit Gottes ist durch den unscheinbaren Dienst von Tabitha, der Kleider genäht hat für bedürftige Frauen, genauso sichtbar geworden. Und der gleiche Apostel Petrus, der ja hier eine der Hauptrollen spielt, neben der Tabitha, schreibt er in seinem ersten Brief, Kapitel 4, das möchte ich uns lesen, 1. Petrus 4, 10 und 11, folgendes. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Apostel Petrus betont hier genau das Gleiche. Wir haben Gaben empfangen. Er redet hier von Gnadengaben. Das drückt aus, dass wir sie uns nicht verdient haben. Nicht, weil du oder ich besonders würdig wären oder besonders qualifiziert, hat Gott uns die bestimmte Gabe gegeben, sondern er hat sie uns zugeteilt, nach seinem Ratschluss. Wir sollen gute Verwalter sein. Wir sollen die Gnade Gottes einsetzen. Und das ist ja, finde ich, ganz interessant ausgedrückt in diesem Bibeltext. Die verschiedenen Gnaden Gottes sollen durch die Gaben, die er uns gegeben hat, zum Ausdruck kommen. Was heisst denn das? Mir dünkt, da ist mit angetönt, dass es Gott eben nicht nur einfach um unser geistliches Wohl geht, sondern dass er eine ganzheitliche Sicht auf unser Leben hat. Jesus hat übrigens betont, euer Vater im Himmel weiss, dass ihr Essen und Kleider braucht. Und das ist ein Hinweis, dass Gott uns als Ganzes sieht. Und er hat uns auch beten gelehrt, in dem Gebet, wo wir zu unserem Vater im Himmel richten dürfen, dass es nicht nur ums Reich Gottes geht, nicht nur um die Vergebung von Schuld, sondern wir beten dort auch um das tägliche Brot. Darum sagt der Petrus, wenn jemand die Wort Gottes redet, predigt oder ihre Autorität von Jesus dem Kranken heilig zuspricht, sollen wir das im Auftrag Gottes tun. Und wenn jemand dient, und wörtlich steht hier eigentlich Diakonie übt, wie Tabitha, die dich leider näht, dann sollen wir das in Kraft Gottes tun. Es gibt verschiedene Gnaden Gottes und es gibt verschiedene Gaben Gottes. Und unser Auftrag ist, die gut zu verwalten, sie einzusetzen, mit diesen Gaben zu dienen. Weil, und das unterstreicht der Petrus, egal wie die Gabe aussieht, ob es entweder ein geistlicher Dienst ist oder ganz ein praktischer Dienst, in allem soll Gott verherrlicht werden, weil ihm die Macht und die Herrlichkeit gehört. Und das soll das Anliegen sein, das uns bewegt. Bei dem, was ich tue, bei dem, was du tust, Gott soll die Ehre bekommen. Wir wollen gut verwalten, was Gott uns anvertraut hat. Was heisst denn das in Bezug auf unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten? Da ist ja die Zeit drin, die wir haben in unserem Leben. Die Lebenskraft, aber auch Tätigkeiten, die wir drin geschickt sind. Eben die Habita, die nähen kann. Glaubt, da sind auch finanzielle Ressourcen drin, die Gott uns anvertraut. Oder Sachen, die wir besitzen, die wir mit anderen teilen können, dass sie sie mitbenutzen können. Wie können wir in diesem ganz konkreten, praktischen Dienst zunehmen? Es geht ja nicht einfach um gute Vorsätze, die wir uns immer wieder fassen müssen. Wenn wir jetzt auf das neue Jahr hingehen und denken, okay, ja, ich möchte mehr dienen. Nein, um das geht es nicht. Wir brauchen immer wieder eine freisetzende Herzensveränderung. Und wegen dem wollen wir uns vom Wort Gottes anleiten. Und ich habe mir so überlegt, ja, was sagt das Wort Gottes zu diesem Bereich? Und ich empfand, am einfachsten ist es doch, wenn wir einfach miteinander ein ganz konkretes Beispiel anschauen. Und so nehme ich uns mit zum König David, weil er lebt genau diese Leidenschaft vor, mit seinen Ressourcen Gott zu dienen und Ehre zu bringen. Und mich hat das so inspiriert. Ja, als ich das gelesen habe, ich dachte, genau so möchte ich das eigentlich auch leben. Wir lesen in 1. Chronik 28 und 29 davon, wie er seine Ressourcen, die er als König hatte, einsetzt, um für Gott einen Tempel zu bauen. Und wir wollen miteinander 5 Anstöße entdecken, die ich kurz möchte ansprechen. Zuerst einmal, versöhne dich mit den Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Zweitens, lass Gott dein Herz bewegen. Drittens, bewahre das Bewusstsein, dass alle deine Ressourcen von Gott kommen. Viertens, achte auf Aufrichtigkeit. Und fünftens, genieße die Freude vor Grosszügigkeit. Da wollen wir miteinander reingehen. Und wir steigen ein mit dem ersten, versöhne dich mit den Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Das ist eigentlich eine Vorbemerkung, aber ganz eine entscheidende. Man sagt ja, das Gras ist auf der anderen Seite vom Zaun immer viel, viel grüner. Das ist bei den Gaben, die wir von Gott bekommen haben, wahrscheinlich nicht anders. Dass du vielleicht denkst, ich hätte lieber seine Gabe. Und ich denke, ich hätte lieber deine Gabe. Und ah, der kann das so gut. Und so weiter. Der König David hat ja eine außerordentliche, erfolgreiche Regierungszeit hinter sich gehabt. Schon als Jugendlicher hat man da in den Strassen gesungen, der Saul, der frühere König, hat 1000 geschlagen, der David 10'000. Und so ist es eigentlich weitergegangen in seinem Leben. Er hat Erfolg an Erfolg reihen. Und wir können uns fast nicht vorstellen, dass dieser erfolgreiche Mann nicht einfach absolut glücklich war mit dem, was er hatte. Aber so war es nicht. Er hat eine enorme Enttäuschung erlebt. Eine enorme Enttäuschung, die Gott ihm eröffnet hat, dass er seinen Lebenstraum für seinen Gott den Tempel zu bauen. Der Tempel, wo Gott ihm ja sogar in einer Vision den Ort gezeigt hat. Er hat ihn Gott gekauft und vorbereitet. Und irgendeinmal hat Gott ihm gesagt, du wirst den Tempel nicht bauen. Und sein Wunsch, sein Lebenstraum, hat er begraben. Wir lesen im 1. Chronik 28, wie David gegen Ende von seinem Leben seine führenden Beamten, Offiziere und Verwalter zusammenruft und vor ihnen bekennt, Vers 2, es war mein Wunsch, ein Haus zu bauen, in dem die Bundeslade des Herrn, der Fußschemel Gottes, für immer stehen soll. Und ich hatte bereits die nötigen Vorbereitungen für diesen Bau getroffen. Doch da sagte Gott zu mir, nicht du sollst ein Haus zu Ehren meines Namens bauen. Denn du hast viele Schlachten gekämpft, du hast viel Blut vergossen. Und um Davids Lebenstraum seine Vorstellung, wie er seine Gaben einsetzen möchte, sie platzt. Er konnte beleidigt reagieren. Der halt nicht. Der hast du es gehabt, Gott. Oder mit Schulterzucken. Der halt nicht. Und sich am nächsten zuwenden, seinem eigenen Projekt, das er sicher ja auch gehabt hat. Ich habe den Eindruck, dass viele von uns genau an diesem Ort herausgefordert sind. Der Dienst, die Gaben, die Gott dir anvertraut hat, sind nicht dort, wo du sie gewünscht hast. Und du bist wie blockiert von Frust. Beschäftigt, deinem Traum nachzuträumen. Und wenn er platzt ist und du das realisiert hast, hast du dir in ein eigenes Projekt zugewendet. Kleider nähen für Witwe. Was soll denn das für ein Dienst sein? Und wenn du genau an diesem Punkt stehst, dann lass dich zurufen. Versöhn dich mit den Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Komm von Jesus. Gang mit dem Denn Enttäuschung ins Gebet, breite das vor Jesus aus und lass dich beschenken vor einer neuen Sicht, indem du deine Gaben Jesus hinlegst und auch deinen Traum Jesus hinlegst, wirst du innerlich frei, ganz neu zu sehen, was Gott dir anvertraut hat. Wir können nämlich beim David mitverfolgen, was für eine gewaltige Freisetzung in so einer Versöhnung liegt. Es gibt Gott die Möglichkeit, das Herz bewegen, dein Herz, mein Herz, zu bewegen und mit Neuem zu füllen. Das ist der zweite Punkt. Lass Gott dein Herz bewegen. Der David hat nämlich erleben, dass er auf eine ganz andere Art am Bau des Tempels teilhaben durfte. Wir lesen in 1. Chronik 29, Vers 2, dass er vor dieser Versammlung sagt, das Werk aber ist gross, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Gott, den Herrn. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Der David konnte umschwenken. Er konnte akzeptieren, dass er nicht der Erbauer von diesem Tempel wird sein. Und hat einen neuen Auftrag gefunden, seine Ressourcen einzusetzen, der Ermöglicher von diesem Bau zu werden. Seine ganzen Ressourcen hat er dafür eingesetzt. Zuerst einmal seine finanziellen Ressourcen. Das ist eine ganz eindrückliche Liste, die hier folgt. Mit Gold, tonnenweise Gold, Edelstein, Holz, Baumaterial. Vers 3 beschreibt, dass er über Jahre Material auf die Seite gelegt hat. Also Material, eben das wertvolle Material, um den Tempel zu bauen für Gott. Aber am Ende von seinem Leben sagt er, und was ich selber an Eigentum besitze, all mein Gold, all mein Silber, das möchte ich jetzt geben für das Haus von meinem Gott. Eine unvorstellbare Menge. Und uns muss das gar nicht frustrieren, weil es geht nicht um die absolute Summe. Der David hat uns sein Leben lang seine Finde ausplündert. Was entscheidend ist, ist, dass er sein persönliches Reichtum, das, was er persönlich hatte, eingesetzt hat. Seine Ressourcen freigegeben hat für das Neue, wo Gott sein Herz darauf gerichtet hat. Und dann hat er auch seine Beziehungen eingesetzt, er hat Handelsverträge abgeschlossen, er hat seine Lebenskraft eingesetzt, er hat alle Pläne eigentlich schon gezeichnet und nachher seinem Sohn Salomo übergeben können. Und er hat auch sein gewaltiges Organisationstalent eingesetzt. Eigentlich hat er den ganzen Gottesdienst im neuen Tempel schon geplant, obwohl der Tempel zu seinem Lebenszeit eben noch gar nicht gestanden ist. Die Leidenschaft für die Sache Gottes, die Ressourcen, die ihm zur Verfügung gestanden sind, einfach einzusetzen, das möchte der Heilige Geist in dir und in mir immer wieder neu wecken. Spüren wir, dass der David das alles freiwillig tut. Nicht wie er muss, sondern mit grosser Freude, mit grosser Leidenschaft und innerer Überzeugung. Warum? Weil Gott sein Herz hat dürfen bewegen. Und wenn du jetzt deine Ressourcen vor Augen hast, das, was du hast, über das, was du kannst verfügen, ich möchte dich einladen, leg es Gott hin. Und bitte Gott, dass er dein Herz bewegt und dich freisetzt, mit diesen Ressourcen das Reich Gottes zu bauen. Dritter Anstoss. Bewahr das Bewusstsein, dass alles, was du hast, von Gott kommt. Weißt du, wenn wir das so lesen, dann denken wir, was, echt? Wie hätte der David so freigebig können sein? Und dann frage ich mich, ja, wie wäre das bei mir? Wollte ich das überhaupt? Wollte ich meine Ressourcen so freigebig teilen, so für andere einsetzen? Der David an dieser Versammlung leitet seine Fürsten, seine Oberen ins Gebet und spricht dort die Wahrheit aus, die die Haltung in uns vor Grosszügigkeit bewahren und freisetzen kann. Wir lesen in 1. Chronik 29, Vers 11: Wir beten dich an als den Herrn über alles. Reichtum und Ehre kommen allein von dir. Denn du bist der Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Auch das ist Gottes Gabe. Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns zuvor geschenkt hast. Das ist eine einschneidende Erkenntnis. Ich verfüge nur über das, was Gott mir vorher geschenkt hat. Wegen dem redet Petrus uns auch als Verwalter an von den Gaben Gottes. Alles habe ich von dir. Meine Zeit, meine Lebenskraft. Gell, es ist so. Es braucht so wenig. Und unsere Leistungsfähigkeit ist dahin. Oder wir können beim Hiob nachlesen, der enorme Reichtum, den er hatte, das abgesicherte Dasein, dass er im Augenblick einfach alles verloren hat und sich alles in Luft aufgelöst hat. Genau so ist es, wie der David hier schreibt. Alles, was wir haben, haben wir letztlich nur von dir. Es ist klar, gerade unsere finanziellen Ressourcen gründen auf unserem Fleiss, auf unserer Geschicklichkeit, auf unserer Geschäftstüchtigkeit, auf dem kalkulierbaren Risikobereitschaft, die du vielleicht hast, auf was auch immer. Aber wenn wir darüber nachdenken, müssen wir uns auch in diesen Punkten eingestehen, auch das sind Gaben Gottes. Auch die Fleiss, auch die Geschäftstüchtigkeit sind Gaben Gottes. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns vorher geschenkt hast. Wer das verinnerlichen kann, der wird geschützt von Gier, von Gitz und kann durchbrechen zu dieser Grosszügigkeit, die der David hier vorlebt. Weil er eben weiss, auch ich habe es geschenkt bekommen. Und vor allem, und das ist damit eingeschlossen, der weiss, ich habe in der Vergangenheit geschenkt bekommen, der kann auch mit dieser Gewissheit in die Zukunft gehen und wissen, und Gott wird mich auch künftig versorgen. Wegen dem muss ich jetzt nicht festhalten, zusammenkrauen, sondern darf freigebig sein. Vierter Punkt, acht auf Aufrichtigkeit. Es passiert jetzt nämlich in diesem Gebet etwas ganz Seltsames. Die feierliche Stimmung, fast ein bisschen euphorisch, kommt mir das vor, was der David hier betet. Und plötzlich kommt ganz eine ernste Aussage. Vers 17. Ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich das alles mit aufrichtigem Herzen gegeben habe. Du prüfst unser Herz, sagt David. Er ist in seinem Leben ein paar Mal ganz fest auf die Nase gefallen. Er hat sich kennengelernt. Er kennt die Abgründe vom menschlichen Herz. Und er weiss, was da alles lauert. Und er weiss, ob ihm für Gott dienen, in Anführungszeichen, ist der Stolz ganz nahe. Ich habe mehr gegeben als alle anderen. Ohne mich wird hier ja gar nichts laufen. Hintergedanken, Abhängigkeiten, die geschaffen werden, Manipulation, all das ist ganz nah. Und wir sind eingeladen, immer wieder einfach Jesus zu begegnen, Zeit mit ihm zu haben, dass der Heilige Geist uns auch dienen kann. und unser Herz prüfen und ausrichten. Wir dürfen immer wieder neue Vergebung und Hilfe in Anspruch nehmen, so dass auch wir in fester Überzeugung dürfen bekennen, ich habe ein aufrichtiges Herz. Und das Letzte, das ist der Höhepunkt, genießt die Freude von der Grosszügigkeit. Jesus hat gesagt, auf dem Gehen liegt ein grösserer Segen als auf dem Nehmen. Das hat Mark Maggert ja letzte Woche auch angesprochen in der Predigt. Und wir alle haben sicher schon erlebt, was das für eine Freude ist, wenn man grosszügig darf sein, wenn man seine Zeit, seine Fähigkeiten darf teilen und weitergeben. Das macht Freude. In 1. Chronik 29,9, eben, wo die Samu-Aktion gelaufen ist und ich weiss nicht, ob sie es physisch hingebracht haben und der Berg immer grösser geworden ist, keine Ahnung, lesen wir jedenfalls, das Volk jubelte über diese Freigiebigkeit, denn alle hatten dem Herrn großzügig und frohen Herzens gespendet. Und auch König David freute sich sehr darüber. Die Freude. Und die möchte Gott uns auch immer wieder schenken. Wir hatten letzten Sonntag den Erntedank-Merit. Und wir haben mit unserer Familie, Marc und Melanie, haben das alles organisiert. Und wir haben noch ein bisschen mitgeholfen. Und das war so eine Freude gewesen. Es sind über 10'000 Franken zusammengekommen. Stell dir das vor. So eine Freude. Und das dürfen wir jetzt einfach so in die Mission umleiten. Wir sind heim und ich habe das bei meinen Kindern gespürt, wie sie einfach eine grosse Befriedigung empfunden haben. Nicht, weil sie jetzt selber gross hätten geben können, aber irgendwie durchs Verkaufen, durchs Dasein, doch ein Teil von diesem Projekt waren und einfach empfunden haben, ich bin jetzt hier Teil von dieser grossen Summe, die zusammengekommen ist. Und ich darf das wirklich bekennen, wenn ich so zurückdenke an die letzten Wochen. Ich habe so an vielen Orten die dienende Grosszügigkeit von euch dürfen erleben. Was darum gegangen ist, etwas reparieren, jemandem anzuhören und der sagt, ich helfe gern. Wenn ich etwas gebraucht habe für einen Weihnachtsweg, den wir am Planen sind, ah, ja klar, ich helfe dir. Wir haben heute brauchen für unsere Staffreude reden und. Die Kameras, die einfach gespendet sind, dass du jetzt kannst Livestream schauen kannst. Danke viel, viel mal für dein Dienen, für dein Hineingeben. Und ich wünsche mir, dass du die Freude immer wieder darfst erleben. Ich möchte zum Abschluss zu dieser Bibelstelle im 1. Petrus 4 zurückkommen. Dort steht noch etwas ganz Entscheidendes, und ich euch auf keinen Fall möchte vorenthalten. Wenn jemand dient, der tue es aus der Kraft, die Gott darreicht. Vielleicht hast du dich die ganze Zeit gefragt, okay, dienen, aber was wird aus mir? Komme ich denn jetzt kurz? Ich habe doch gar nicht so viel Kraft. Ich habe gar nicht so viel Energie. Das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Aber hier, in diesem Bibeltext, ist die Antwort. Wir dürfen dienen. Wir dürfen Verwalter sein von den Gaben, die Gott uns anvertraut. Aber nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft von dem, der auch für die Kosten aufkommt. Von unserem Gott. Ich habe gestaunt, als ich hier noch ein bisschen reingetaucht bin, habe ich das entdeckt. Da steht, aus der Kraft, die Gott darreicht. Wenn man das ganz wörtlich übersetzt, steht, aus der Kraft von dem, der für die Kosten aufkommt. Das ist cool. Wir dürfen aus dem dienen, was Gott uns gibt. Und zu dem möchte ich uns einladen. Wir als Familie haben das gerade so eindrücklich erlebt. Meine Frau Silvia macht eine Weiterbildung. Und ich habe auch noch 5% reduziert beim Arbeiten, um da in dieser Zeit auch besser ein bisschen zu unterstützen. Und auch nachher, wenn sie dann anfangen zu arbeiten. Und in dem Kurs, den sie nimmt, ist eine Teilnehmerin, die ein bisschen Hilfe braucht. Und sie ist zu ihr hey und hat ihr geholfen, wenn man so ein Projekt schreibt, so eine Arbeit, die zu diesem Kurs gehört. Und irgendwie habe ich einen Moment lang gedacht, ja super, jetzt hast du zusätzlich zu tun und jetzt nimmst du auch noch so Zeit für andere. Das ist wirklich eine von ihren Fähigkeiten. Das kann sie gut, die Arbeiten schreiben, so wie sie das an der Uni ja immer wieder gemacht hat. Und dann haben wir etwas ganz Spannendes erlebt. Dass bei einer anderen Herausforderung, die auch wieder Zeit brauchen, die vor der Tür steht, wo wir noch gar nicht uns darum gekümmert haben, noch ein bisschen rausgeschoben bis dann, das erste Projekt angeschlossen ist, wir so erlebt haben, wie einfach eine Tür aufgegangen ist und Hilfe angeboten worden ist. Vielleicht erleben wir dort, dass sie dort geholfen hat und beim anderen ist es wie von selber gegangen. Genau das, glaube ich, spricht der Apostel Petrus hier an. Und so möchte ich zum Abschluss uns einladen, ins Gebet zu gehen. Und ich bete mit uns und möchte aber in erster Linie bitten, dass du selber betest. Ich möchte auch die Folie mit diesen 5 Anstössen noch einmal einblenden. Und es soll einfach eine Zeit sein, wo wir uns Gott weihen. Mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten, unserem Gott zu dienen. Lass dir von Gott zeigen, was er dir anvertraut hat. Vielleicht musst du ganz neu eine Sicht für das bekommen. Und ich möchte dich bitten, denk nicht klein von diesen Gaben. So wie Tabitha, die Kleider genäht hat. Wir haben gespürt in diesem Bibeltext, wie sehr der Heilige Geist sie ehrt. Wenn wir jetzt ins Gebet gehen, bist einfach vor Gott und los auf ihn. Und vielleicht zeigt er dir gerade einen von diesen 5 Anstössen, die für dich besonders dran sind. Und dann bewegt das im Gebet. Wir nehmen uns eine Zeit vom Nachdenken, vom Hören, vom Antwort geben und ich werde mit Gebet abschließen. Vater im Himmel, ich möchte dich preisen. Wir wollen wirklich unseren Blick auf das richten, was du uns als Ressource anvertraut hast. Und die Berufung, ein guter Verwalter zu sein, von diesen Fähigkeiten, von Sachen, die uns einfach so leicht fallen. Und andere links und rechts sind am Kämpfen mit dem und wir dürfen ihnen helfen, wir dürfen sie unterstützen. Jesus, ist eine wunderbare Art, deine Liebe in dieser Welt sichtbar zu machen. Danke, dass du uns ganz neu freisetzt. Ich möchte dich bitten für alle, die eine Versöhnung brauchen mit ihren Ressourcen, was ich lieber eine andere Gabe gewünscht hätte. Ich möchte dich bitten, dass du sie freisetzt. Und hilfst, ein offenes Herz zu haben und sich auszurichten von dir, auf das, was du ihnen gegeben hast. Und das mit viel Freude und Leidenschaft können einsetzen zu deiner Ehre. Ich danke dir dafür. Jesus, hilf du uns, aufrichtig zu sein in unserem Dienen. Wir immer wieder hören, dass unser Herz prüfen. Und Jesus, danke, dass du uns immer wieder Anteil haben an dieser Freude. Ich preise dich dafür. Amen. Amen. Ich möchte Dani wieder übergeben für den Abschluss und die nächste Stelle mit den Kindern.
Ja, danke vielmals, Lukas. Merci vielmals, hast du uns reingenommen in einen ganz neuen Aspekt des Dienen, nämlich indem wir unsere Ressourcen, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten einsetzen und damit beitragen, dass wir Reich Gottes bauen dürfen. Danke vielmals. Ja, es hat mich wirklich sehr bewegt, was der Lukas vorhin hat gesagt hat. Wir geben eigentlich einfach das weiter, von dem uns Gott ja zuvor alles geschenkt hat. Das ist ein riesen Segen und etwas mega Tolles. Ich möchte gerne gerade auf das eingehen. Ressourcen sind ja ganz unterschiedlich. Aber eine der grossen Ressourcen, die Gott uns ja auch geschenkt hat, sind unsere Finanzen. Wir möchten heute Morgen gerne ein Opfer einziehen für unseren Gemeindehaushalt. Und wie du dir kannst vorstellen kannst, braucht so während Corona-Zeiten und auch mit dem ganzen Live-Setting immer wieder Finanzen, Ressourcen, damit wir auch in dieser speziellen Zeit Gemeinde sein, Gemeinde leben und Gemeinde bauen können. Und so möchte ich dir das ganz herzlich ans Herz legen. Wenn wir mal jetzt ein bisschen die Kamera rauszoomen, dann sieht man, wie das hier so aussieht, die ganze Technik mit dem Licht, mit der Videokamera, so dass du einfach ganz bequem zuhause auf dem Sofa kannst den Livestream-Gottesdienst schauen kannst. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du einfach auch durch deine Finanzen mitdrehst, dass wir das alles hier so ermöglichen können. Wir werden dir gerne einen QR-Code jetzt einblenden, damit du ganz bequem per Twint kannst einen Betrag überweisen. Oder natürlich kannst du auch per Banküberweisung mit dem Einzahlungsschein das tun, so wie du dir das gewohnt bist. Danke ganz, ganz fest, dass du die Ressourcen, die Gott dir mit den Finanzen geschenkt hast, auch einsetzen kannst, um uns zu dienen. Bevor wir zum Schluss von unserem Erwachsenen-Gottesdienst kommen, freue ich mich jetzt mega, uns noch den nächsten Gottesdienst vom 13. Dezember anzusagen. Wir werden hier einen Familiengottesdienst feiern, wo Erwachsene und Kinder zusammen schauen dürfen. Und zwar mit dem Thema «Das allergrösste Geschenk». Eine mega gute Möglichkeit, vielleicht auch andere Familien einzuladen, zusammen den Gottesdienst zu schauen. Wir werden ganz sicher euch auch den Flyer noch über den Fimi-Chat zukommen, sodass man den weiterverbreiten kann und dass vielleicht auch andere Familien sich einklinken können zu diesem tollen Familiengottesdienst, den wir auf die Beine stellen dürfen. Ja, jetzt wünsche ich uns allen Erwachsenen einen ganz gesegneten Sonntag. Viel Freude am Schnee, der draussen liegt. Und ich möchte ganz bewusst den Gottesdienst jetzt noch beenden mit dem Zuspruch aus Josua 1,9, den ich ganz am Anfang von dem Gottesdienst aufgegriffen habe. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Amen. Ich wünsche dir einen ganz gesegneten Sonntag. Ja, und während die Erwachsenen jetzt wahrscheinlich vom Bildschirm weglaufen, ist jetzt Zeit für unseren Kindergottesdienst. Kinder, seid ihr schon da? Hat jemand etwas gehört? Ich frage nochmal. Kinder, seid ihr da? Hey Jungs, ich glaube, wir können den Livestream-Gottesdienst beenden. Das sind keine Kinder. Aber ich frage jetzt nochmal. Okay, jetzt müsst ihr aber laut, Kinder. He? Kinder, seid ihr da? Wow, jetzt hat man es also bis hier in die Fimi gehört. Super. Also, ihr seid da. Wir möchten gerade mit euch einsteigen in zwei Kigo-Songs. Und nach diesen Kigo-Songs, ihr lieben Kinder, treffen wir in unserer Wüste, weil dort spielt unsere Kigo-Story. Also, bis später in der Wüste, ich gehe jetzt. Hier mit dem Schnee ist mir es nämlich viel zu kalt.
Willkommen zu dir. Unsere Herzen offen für dich. Manche sind Sorgen, die mich belasten. Habe eine schwache Sekunde in meinem Herz. Aber ich kann es kaum fassen. Du bringst den Himmel in mein Herz. Aber du bringst den Himmel in mein Herz. Wo du auf dich schaust, nur dich sehen. Sorgen und Angst fliehen je. Wo du auf dich schaust, nur dich sehen. Gestorben, gerecht, auferstanden bist du. Wir kommen zu dir, unsere Herzen offen für dich. Manche sind Sorgen, die mich belasten. Habe eine schwache Sekunde in meinem Herz. aber ich kann's kaum fassen. Du bringst den Himmel in mein Herz. Aber du bringst den Himmel in mein Herz. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Sorgen und Ängste fliehen, yeah. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Gestorben, gerecht, überstanden, beschert. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Sorgen und Ängste fliehen, yeah. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Gestorben, gerecht, überstanden, beschert. Du hast meine Angst weggenommen, durch dich bin ich befreit. Du hast meine Angst weggenommen, durch dich bin ich befreit. Du hast meine Angst weggenommen, durch dich bin ich befreit. Du hast meine Angst weggenommen, durch dich bin ich befreit. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Sorgen und Ängste fliehen, yeah. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Gestorben, gerecht, überstanden, beschert. Du hast meine Angst weggenommen, durch dich bin ich befreit. Du hast meine Angst weggenommen, durch dich bin ich befreit. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Sorgen und Ängste fliehen, yeah. Ich will auf dich schauen und dich sehen. Gestorben, gerecht, überstanden, beschert.
Gott hat mir zwei Hände geschenkt. Drum kann ich gut klatschen. Gott hat mir zwei Hände geschenkt. Drum kann ich gut klatschen. Alle klatschen! Mit zwei Beinen geschenkt, drum kann ich gut.
So viel daheim seid, ist wichtig.
Ja, guten Morgen, liebe Kinder und natürlich alle anderen, die uns zuhören. Seid herzlich willkommen. Der Johannes, der Täufer und ich möchte euch heute gerne die Geschichte erzählen von seiner Geburt. Das lesen wir im Lukas, Kapitel 1, Vers 5 bis 25. Der Johannes ist ungefähr ein halbes Jahr vor Jesus geboren, ist also fast gleich alt wie Jesus. Ihr habt vielleicht fast mehr gehört von ihm, was er später mal gemacht hat, als er erwachsen war. Der Johannes Täufer, wie es der Name schon sagt, er hat Menschen getauft mit Wasser. Die Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben, gesagt, ich will meinen Weg umkehren, ich will zu Gott gehören, ich will so leben, wie er will. Und sie das vor den Menschen wollen zeigen, und er hat sie getauft, der Johannes. Er hat dann sogar später sogar Jesus dürfen taufen. Und der Johannes war in einer ganzen taufen Beziehung mit Gott. Er hat in Linziger Wüste gelebt und ich könnte mir vielleicht vorstellen, in der Wüste, wo alles so karg ist, da hat man niemand zu essen gebracht. Er hat einfach das gegessen, was er gefunden hat. Es heisst in der Bibel, er hat Honig gegessen, wilden Honig und Heugümpern. Der Johannes tut uns jetzt mal zeigen, wie so ein Essen aussieht. Das sind wirklich echte Heugümpern. Und er hat das vielleicht schon gerne gehabt. Aber für uns wäre das wahrscheinlich etwas speziell, so etwas zu essen. Im Alltag das gleiche, Alltag Heugümpern und Honig. Denken wir heute Mittag immer etwas anderes. Aber er hat ein so einfaches Leben geführt und ihm war Gott so wichtig, ihm war alles andere viel weniger wichtig. Zurück zur Geburt von Johannes. Gott hat mit dem Johannes schon im Mutterleib, als er schon im Mutterleib war, etwas Grosses vorgehabt. Es heisst in der Bibel, der Heilige Geist sei schon dann bei Johannes gewesen. Und er hat noch eine ganz spezielle Aufgabe vorbereitet. Der Johannes hat die Aufgabe gehabt, er solle die Menschen vor der damaligen Zeit auf Jesus Christus vorbereiten, auf Erlöser, auf Retter. Der, der die Erlösung bringt, der, der den Weg zum ewigen Leben zu Gott herstellt. Der Johannes hat dann die Aufgabe gehabt. Und der Johannes, Gott hat den Zacharias und die Elisabeth als die Eltern von Johannes auserkoren. Ich sehe sie hier. Der Zacharias war Priester gsi. Und Elisabeth war daheim als Hausfrau. Sie beide haben Gott nachgefolgt. Und ihnen war Gott so etwas Wichtiges. Sie wollten wirklich das machen, was Gott ihnen sieht. Und sie haben die Bibel gelesen. Und sie haben gelesen, Gott, der Vater im Himmel, wird den Erlöser schicken. Jesus Christus, der jeder Mensch von den Sünden befreit, der zu ihm kommt. Sie haben das ganz fest geglaubt und gewusst, das würde passieren, auch wenn wir noch darauf warten müssen. Aber sie haben noch einen anderen tiefen Wunsch in ihrem Herzen gehabt. Sie haben bis jetzt Kinder gehabt. Und ihr seht, sie war schon ein bisschen älter. Und menschlich so wie wir es von den Menschen her kennen, haben sie gedacht, wir bekommen Kinderkind mehr. Die Elisabeth war all. Aber wir wissen alle zusammen, für Gott ist gar nicht unmöglich. Was er sieht, was er in der Bibel, was er in der Bibel geschrieben hat und das, was er uns weiterteilt, das wird dir völlig gehen. Für Gott ist alles möglich. Der Zacharias, haben wir vorhin gehört, war auch Priester. Und er war im Tempel, hat den Dienst gemacht, er hat für Gott ein Räucheropfer dargebracht, wo auf das Mal ein Engel neben ihm steht. Er war im Tempel, auf das Mal ist ein Engel neben ihm gestanden. Er ist natürlich oh fester Klopfer. Das werden wir wahrscheinlich kommen, wenn auf das Mal ein Engel neben uns steht. Aber der Engel hat ihn sofort beruhigt und hat man gesehen, Zacharias, tu dich nicht fürchten. Gott hat mich geschickt. Gott hat mich zu dir geschickt. Und ich tue dir etwas ganz Schönes weiterleiten. Gott hat gesagt, ihr werdet einen Sohn bekommen, Elisabeth und du. Ihr werdet ein Kind, in eurem Alter werdet ihr ein Kind bekommen. Euer Sohn wird eine ganz spezielle Aufgabe haben. Er wird Menschen auf einen Erlöser, auf Jesus Christus vorbereiten. Und etwas ganz Wichtiges. Gebt ihm den Namen Johannes. Natürlich hat sich der Zacharias auch fest gefreut darüber, dass er einen Sohn werde bekommen. Aber gleich, das gibt uns manchmal schon ein bisschen so, wenn wir etwas hören, das wir noch nicht erleben, denken wir, ja, ist das wirklich so? Wenn wir etwas in der Bibel lesen, manchmal zweifeln wir gleich ein bisschen, kommt es wirklich so, wie es steht? Und der Zacharias hat alle Mut zusammengenommen und hat den Engel gefragt, du, aber Engel, aber wieso weiss ich denn, ob das stimmt, was du mir jetzt gesehen hast? Der Engel sagt zu ihm, alles wird so geschehen, wie ich es gesehen habe. Aber als Zeichen dafür, dass es so ist, wirst du nicht mehr reden können, bis das alles passiert ist. Bis du den Sohn in den Armen hast und bis dann wirst du nicht mehr reden können. Als Zacharias aus dem Tempel aus ihm gegangen ist, er hat seinen Dienst verrichtet und war sicher noch so ganz aufgewühlt, was er alles erlebt hat. Es sind aussen viele Menschen gestanden. Die Leute haben gewartet vor dem Tempel auf einen Priester, wollten hören, was der Priester könnte sagen, ob er etwas von Gott hat gehört, ob man Gott etwas gesehen hat, was für das ganze Volk Gültigkeit hat, oder ob er einfach zu ihm geredet hat, etwas erlebt hat. Aber Zacharias hat natürlich nicht können reden, er hat probiert etwas zu sagen, aber es ist nicht gegangen. Er hat probiert mit den Händen und zu sehen, irgendwie zu erklären, was passiert ist, aber es ist nicht gegangen. Darum hat er einfach zugewunken und ist heimgegangen zu der Frau, zu Elisabeth. Bei Elisabeth war es das Gleiche bei seiner Frau. Er wollte ihr erklären, was er erlebt hat und die Zusage, dass sie einen Sohn bekommen. Aber er konnte es nicht erklären mit den Worten. Darum hat er es probiert, mit den Handzeichen und hat er es probiert aufzuschreiben. Kurze Zeit später ist Elisabeth tatsächlich schwanger geworden. Es ist wirklich ein Wunder, dass sie in ihrem Alter schwanger geworden ist. Und sie haben einen Sohn bekommen. Und beide haben sich natürlich riesig darüber gefreut, über das Kind. Sie haben sich so fest gewünscht, das Kind. Und jetzt haben sie es Arme dürfen haben. In dieser Zeit war es normal, dass die Eltern nach 8 Tagen dem Kind den ersten Namen gegeben. Nicht wie wir es heute kennen, gerade bei der Geburt. Nach 8 Tagen, und alle Verwandten und Bekannten und die Nachbarn haben gesagt, ja, das ist ganz klar, es hat einen Sohn gegeben, der wird Zacharias heissen, wie es ginge so war, der Sohn ist wie der Vater. Aber Elisabeth sagt, nein, es ist nicht so. Unser Sohn wird Johannes heissen. Oder Zacharias, ihm ist es so wichtig, dass das wirklich dass der Sohn Johannes ist, wie es man den Engel sieht. Er hat es auf einer Tafel aufgeschrieben, unser Sohn wird Johannes heissen. Und um ist ein Wunder passiert. Wie es der Engel gesehen hat, wo das alles in Erfüllung ist gegangen, hat er um mich reden. Und als erstes, als er um mich reden konnte, ist ihm das Wichtigste, Gott zu loben und zu preisen. Was Gott hat da, dass Gott die Zusage hat, ihr völlig gegeben, dass sie einen Sohn haben. Er hat gewusst, Gott hat das Wunder vollbracht an uns. Überall in der Stadt haben die Leute von diesem Wunder gehört. Dass die zwei älteren Leute noch einen Sohn bekommen haben, gewusst, das ist nicht einfach normal gegangen. Das ist etwas anderes verhindert. Das hat Gott gewirkt. Und sie haben gewusst, mit diesem Menschen wird etwas Spezielles sein. Wo der Johannes älter wurde, hat er die Aufgabe, die man Gott gegeben hat, erfüllt. Er hat eben den Menschen von dem Retter, vom Erlöser, wie wir ihn kennen, von Jesus Christus erzählt und gesagt, das ist der einzige Weg zu Gott. Ohne Jesus kommen die nicht zu Gott, überkommen die das ewige Leben. Er ist der Wegbereiter für Jesus. Und auch für uns gilt das. Wir dürfen wissen, das, was in der Bibel steht, das ist wirklich die Wahrheit. Das wird so geschehen. Was Gott sieht, das wird in Erfüllung gehen. Auch wenn wir manchmal, wenn es nicht einfach ist, ein bisschen warten müssen. Aber wir dürfen ganz fest wissen, das wird wirklich so sein. Jetzt wünsche ich mir euch ganz einen schönen Sonntag, einen gesegneten Sonntag, eine gute neue Woche und würde mich sehr freuen, wenn ihr nächsten Sonntag auch wieder dabei seid, wenn der Familiengottesdienst ist. Tschüss zusammen.